Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschuguel-Tramin. Im August startete der Kurs Berufsjournalist an der Katholischen Medienakademie. Zunächst in Hollerbrunn und dann in Wien standen Reportagen, Nachrichtenmeldungen, Film- und Buchkritik sowie Porträts am Plan. Wie man für ein Porträt recherchiert und es aufbaut, hat ORF-Journalistin Sandra Sabo kürzlich mit den Studierenden erarbeitet. Wichtig ist es, die richtigen Fragen zu stellen und eine Balance zwischen privaten und beruflichen Aspekten zu finden. Wenn wir schon beim Porträt sind, wie tickt Sandra Sabo eigentlich? Elisabeth Hess holt ihre Kursleiterin, die seit 2018 das TV-Magazin Orientierung moderiert, vors Mikrofon. Im Gespräch erzählt Sabo, warum sie Journalistin geworden ist, was sie ihren beiden Töchtern mitgeben will und wie sie diesen eigenartigen Corona-Sommer erlebt.
Ich erlebe ihn jetzt eigentlich schon im Rückblick. Ich bin gedanklich schon sehr in der Herbstplanung, was das Berufliche angeht und privat auch in der Frage natürlich, wie der ganze Schulbetrieb jetzt dann konkret aussehen wird, wie wir das umsetzen werden, auch in der Familie, dann mit den Schulzeiten und so weiter.
Weil Sie eben angesprochen haben, Sie sind mit dem Kopf schon so in der Herbstplanung. Was wird sich da bei Ihnen ändern? Also eben schulisch, bei Ihren Töchtern weiß man ja auch jetzt schon so halbwegs, wie es weitergehen wird. Aber beruflich, wie wird es da bei Ihnen ausschauen?
Ja, privat werden wir einfach schauen, was da jetzt auf uns zukommt und uns darauf einlassen, so wie es jetzt in den vergangenen Monaten schon war. Beruflich schaut es auch so aus, dass es weiterhin wohl so weitergehen wird mit der Tatsache, dass ich teilweise zu Hause arbeite im Homeoffice und teilweise im ORF-Zentrum direkt, natürlich bei der Sendungsaufzeichnung und falls wir mit der Orientierung live sind, das passiert natürlich aus dem ORF-Zentrum. Es hat sich in den vergangenen Monaten ein neuer Arbeitsmodus entwickelt, mit dem wir alle, ich und meine Kolleginnen und Kollegen, sehr rasch gelernt haben, umzugehen. Und so wird der jetzt wohl weiterhin einmal laufen, bis wieder die Zeit post-Corona kommen wird.
Ich habe im Internet in einem Beitrag von 2002, also der ist schon etwas älter, gelesen, dass Sie immer mit einer Kawasaki 500 mit Stiefel und Sturzhelm zu Interviews aufgetaucht sind. Machen Sie das heute noch oder haben Sie diese Kawasaki noch immer?
Ich habe tatsächlich die Kawasaki so rund um meinen 30. Geburtstag herum verkauft. Ich habe sie sehr schwer verkauft. Ich glaube, sie stand die letzten 2 Jahre einfach nur noch so herum. Nein, kein Motorrad mehr, aber ein E-Bike.
Ich möchte ganz kurz nochmal auf das Thema Corona zurückkommen. Können Sie sagen, wie sich das bei Ihnen eben auch privat verändert hat? Also, dass man jetzt vielleicht auch bei Freundschaften sagt, ja, ich traue mich jetzt nicht mehr, dich zu umarmen. Oder schätzen Sie jetzt vielmehr auch diesen persönlichen Kontakt?
Ja, ich habe tatsächlich in den vergangenen Tagen auch immer wieder mit Freundinnen darüber gesprochen, wie das denn dann sein wird, wenn das Wetter schlechter wird und man sich nicht mehr so im Freien treffen kann. Verändert haben sich die Freundschaften nicht. Ganz im Gegenteil. Selbstverständlich haben wir dann Kontakt gehalten über die diversen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, mit Bekannten und Freundinnen in meinem Umfeld und auch natürlich mit den Verwandten. Aber was sich intensiviert hat, lustigerweise, das sind Kontakte in der Nachbarschaft. Ich bin ja jetzt auch im Homeoffice und vor einer guten Stunde war ich vor meinem Haus nach unten unterwegs und da sind wir gleich zu zweit, zu dritt zusammengestanden und haben uns unterhalten, wie es uns geht. Also eigentlich so vordergründige Belanglosigkeiten, aber man merkt schon, der Redebedarf ist höher bei einigen Menschen und mir geht es so, dass ich das auch durchaus sehr genieße.
Sie haben ja eigentlich Politikwissenschaften studiert und dann eben auch die Ausbildung an der KMA gemacht. Meine Frage war dann nur, wie kommt man dann von der Politik zum Religionsjournalismus?
Es war eigentlich umgekehrt beziehungsweise nicht so stringent. Also ich habe mich schon sehr, sehr früh für den Journalismus interessiert. So im Alter von 15, 16 war mir eigentlich schon klar, dass ich sehr, sehr gerne journalistisch arbeiten würde. Und ich habe dann sofort nach der Matura mit der Ausbildung bei der Katholischen Medienakademie begonnen und war dann auch sehr bald freie Mitarbeiterin, zum Beispiel bei der Austria Presseagentur und dann auch im ORF beim Radio in der Abteilung Religion. Ich war zuerst inskribiert in JUS und dann erst später durch eben auch die praktische Arbeit im Journalismus habe ich mich dann sehr interessiert für Publizistik und Politikwissenschaft. Und ich habe dann aber in Politikwissenschaft abgeschlossen. Ja, und das Interesse im Religionsjournalismus, also das war einfach auch wirklich sehr, sehr früh da, weil ich in meiner Schule und während der Schulzeit im Schulzentrum Friesgasse einen sehr spannenden Religionsunterricht erleben durfte. Auch einen sehr interessanten Deutschunterricht. Und das war eigentlich eine Kombi. Also die beiden Fächer, die haben mich regelrecht geprägt. Und ich fand das von Anfang an sehr, sehr spannend, wie und woran im Bereich Religionsjournalismus gearbeitet wird.
Jetzt wird ja manchmal mit Religion auch irgendwie etwas Altmodisches in Verbindung gebracht.
Ah, tatsächlich.
Oder halt vielleicht meine Generation
Okay.
verbindet das so ein bisschen. Und jetzt meine Frage, wie man heutzutage noch über Religion modern und zeitgemäß berichten kann. Ist das nicht manchmal auch eine Herausforderung?
Ich finde jetzt den Ansatz der Frage schon sehr spannend, dass Religion als etwas Altmodisches wahrgenommen. Das ist, kann vielleicht so sein, wenn man aus dem Blickwinkel heraus der Traditionen, Bräuche, Kulturen oder so schaut, oder?
Genau.
Ja, also ich denke, dass Religion was unglaublich Spannendes in dem Sinne ist, wenn man sich eben mit den Fragen nach dem Zusammenleben der Menschen beschäftigt, da stößt man dann sehr, sehr schnell auf religiöse Wertvorstellungen, auf religiöse Konzepte, die da dahinter stehen. Und dann, je nachdem, in welchen Bereichen man in die Tiefe geht, da geht es dann um sehr viele soziale Fragen oder um theologisch komplexe Fragen. Oder wenn ich an das Ganze, die ganzen Fragen der Diversität denke, des kulturellen Miteinanders, Zusammenlebens, weil Religion ein unglaublich spannendes Thema.
Sie sind ja Mutter zweier Töchter. Wollen Sie oder geben Sie ihnen eben auch diese Werte mit, die eben auch Religion vermitteln kann oder auch vermittelt? Welche Werte möchten Sie generell auch Ihren Töchtern mitgeben?
Wenn ich es jetzt mal vom Beruf her heraus denke, Religionsjournalismus, dann steht für mich da die Neugier sehr, sehr weit vorne. Ich finde es unglaublich interessant, Menschen zuzuhören, nachzufragen, warum und wie sie zu welchen Entschlüssen kommen. Vielleicht kann man auch entdecken, wie sie denken und warum sie denken, was sie da geprägt hat in diese Richtung. Also, wenn ich es von dem her denke, die Offenheit gegenüber anderen, gegenüber Dingen, die es noch zu entdecken gilt, ja, das hoffe ich, dass ich das meinen Töchtern einfach durch das praktische Miteinanderleben vermittle.
Ich komme nämlich darauf zu sprechen, weil Sie ja auch bei der Abschlussveranstaltung im Parlament waren, also bei dieser Veranstaltungsreihe 100 Jahre
Ja.
Frauenwahlrecht. Da wollte ich Sie einfach fragen, wie sehen Sie jetzt den Ist-Stand bei der Gleichberechtigung?
Ja, selbstverständlich sind die Zeiten von vor mehr als 100 Jahren absolut nicht vergleichbar mit unserer Zeit, in der wir heute sind. Wenn man sich mit den Frauen der damaligen Zeit befasst, kann man aber tatsächlich einiges mitnehmen von dem, was heute noch wichtig ist. Wie kann man zu gesellschaftspolitischem Engagement überhaupt motivieren? Wie schwierig ist es, Gleichgesinnte zu versammeln und sie davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich auch in der Gesellschaft zu engagieren? Also das ist wahnsinnig interessant, wenn man da in den Biografien der Frauen von damals auch stöbert, weil da sind sehr viele Herausforderungen dann im Kern doch sehr ähnlich heutigen Herausforderungen. Also das Stichwort Zusammenhalt, eine Solidarität an den Tag zu legen, diese auch gesellschaftspolitisch umzusetzen.
Sie sind ja seit 1994 eben auch beim ORF, also Sie haben eben als freie Mitarbeiterin angefangen. Was hat sich denn am meisten in der Branche im Journalismus verändert?
Naja, interessanterweise der ganze Bereich der Technik natürlich. Also ich kann mich erinnern an Radioberichte über Wahnsinn, Vatikan hat jetzt eine Homepage. Der ganze technische Bereich ist natürlich enorm, wie sich der entwickelt hat. Und vom praktischen Arbeiten her, ja, selbstverständlich ist sicher alles einen Tick schneller geworden. Und es ist immer wesentlicher geworden, Auswahl zu treffen, also diese Grundkompetenz des Journalisten, der Journalistin, worüber wird berichtet, in welcher Form und warum. Und da hat eigentlich, finde ich, die genuin journalistische Arbeit einen großen Bedeutungsgewinn, weil die Information per se sollte ja jeder und jede finden, die sollte ja zugänglich sein. Aber dann eben die Einschätzung zu treffen mit einer Kompetenz im Hintergrund, mit Fachwissen, das alles zu bündeln und dann interessant aufbereitet zu vermitteln, ja, das hat eigentlich die Aufgaben im Journalismus noch einmal verstärkt, verfestigt.
In unserer Juli-Ausgabe habe ich Ihnen den Ö1-Kulturjournalisten Sebastian Fleischer vorgestellt, den ich kurz vor Beginn der Salzburger Festspiele getroffen habe. In Salzburg hat er unter anderem über die Opernpremiere Elektra berichtet und den österreichischen Stardirigenten Franz Welser Möst interviewt. Im folgenden Beitrag steht der Ö1-Journalist aber selbst im Vordergrund. Aufgewachsen ist Sebastian Fleischer in einer sehr musikalischen Familie. Als 8-Jähriger beginnt er mit dem Klavierspiel. Diese Leidenschaft ist ihm bis heute geblieben. Zurzeit kommt der Vater von 2 kleinen Kindern 1 bis 2 Mal die Woche zum Spielen.
Nach dem Niederlegen, weil ich dann nicht selber schon todmüde bin, weil ich selber eingeschlafen bin, setze ich mich noch ans Klavier.
Und was spielst du da?
Ein Stück von Ravel schaue ich mir gerade wieder an. Sonst spiele ich auch oft so vor mich hin. Ja, ich versuche so ein bisschen mich an Chopin und vielleicht einer Beethoven-Sonate mal abzuarbeiten, so ein bisschen die großen Ziele zu haben, um auch da wieder ein bisschen mehr zu machen, als ich derzeit mache.
Auch die Leidenschaft zum Schreiben begleitet den gebürtigen Wiener bereits von Kindheit an. Die ersten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten.
Also ich habe als Kind schon gern Geschichten geschrieben, habe sogar so Kriminalgeschichten verkauft als kleines Kind, kopiert und zusammengeheftet und um 5 Schilling verkauft.
Bereits in der Schulzeit interessiert sich Sebastian Fleischer, geboren 1982 in Wien, sehr für Politik. Er will politische Hintergründe verstehen, doch das kommt ihm im Schulunterricht zu kurz. Er studiert Publizistik und Politikwissenschaften an der Universität Wien. Doch ist diese Kombination die beste Wahl, um in den Journalismus einzusteigen?
Wie viele schaffen das schon, da Fuß zu fassen im Journalismus, davon leben zu können? Also wir sind da eher entmutigt worden. Ich habe mich da noch umgeschaut, was es für andere Berufsfelder gibt. Meine Leidenschaft galt immer dem Journalismus.
Seine Mutter macht ihn schließlich auf die Katholische Medienakademie aufmerksam. 2004 und 2005 absolviert er den studienbegleitenden KMA-Kurs Berufsjournalist. Die Orientierungstage am Beginn der Ausbildung bleiben ihm in Erinnerung.
Die Orientierungstage im Don Bosco-Haus, wo ich dann zum ersten Mal Roberto Dalotta kennengelernt habe und Markus Feinfurter und Gerhard Schugwell natürlich. Da wurde gleich in Medias Res gegangen, ja, und man wurde gleich sozusagen ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen von Leuten, die mitten in der Berufspraxis gestanden sind. Und das hat mich gerade so als 21-Jähriger natürlich sehr beeindruckt.
Der Einstieg in den Kulturjournalismus führte für Sebastian Fleischer über ein Praktikum. Trotz seiner kulturellen Interessen war der Weg in dieses Ressort für ihn nicht selbstverständlich.
Weil ich mir gedacht habe, da muss man in einem Feld viel beschlagener sein, als ich es bin. Ich weiß noch genau, wie mich der Herr Schugel da angerufen hat, dass also die Möglichkeit wäre, in der Kulturredaktion eine Praxis zu machen. Habe es dann doch sehr dankbar angenommen, ja, weil Theater und Musik doch Dinge sind und auch Literatur, die mich immer sehr emotional angesprochen haben auch. Ja. Da habe ich es probiert und komischerweise bin ich dann hier auf sehr positive Resonanz gestoßen und sie wollten mich sozusagen gleich behalten.
Als freier Mitarbeiter gestaltet er Beiträge für die Ressorts Kultur und Religion. Seit 5 Jahren ist der Radiojournalist beim ORF angestellt. Seine Arbeit als Kulturjournalist hat sich in den vergangenen Monaten aber stark verändert. Abgesagte Konzerte und geschlossene Theater. Die Corona-Krise hat den Kulturbetrieb hart getroffen. Viele Beiträge produziert Sebastian Fleischer während des Lockdowns aus dem Homeoffice. Viele Kunstinitiativen verlagerten sich im Frühjahr ins Internet. Ö1 startete ein Online-Kulturforum als Präsentationsmöglichkeit für Kunst- und Kulturschaffende. Darauf machte Fleischer den österreichischen Sänger und Komponisten Roland Neuwirth aufmerksam mit ungeahnten Folgen.
Der hätte ein neues Album herausbringen sollen, Roland Neuwirth und das Radio String Quartet. Daraus ist dann nichts geworden, das wurde verschoben, aber die Single ist rausgekommen und ich habe mir gedacht, naja, soll ich da jetzt eine Geschichte machen, wenn eine Single rauskommt, ist ein bisschen wenig. Und die Susanne Dalmonte, meine Chefin, hat mir gesagt, naja, frag ihn doch, ob er was fürs Kulturforum machen will. Und ich habe mir gedacht, ja, das wäre eine Idee, er kann ja sozusagen von den neuen Stücken, die ja schon vorhanden sind, was irgendwie adaptieren und einsingen mit seiner Gitarre. Aber es ist dann so weit gekommen, dass er sogar ein neues Stück fürs Ö1 Kulturforum geschrieben hat. Also hat er sozusagen ein Auftragswerk von mir komponiert, worauf ich sehr stolz bin, natürlich.
Mittlerweile ist der Job ein bisschen mehr, wie er es vor Corona-Zeiten war, sagt Sebastian Fleischer. Er denkt, dass viele mitbekommen haben, wie viele Künstler und Künstlerinnen prekär beschäftigt sind. Einige Akteure, wie Lukas Resitaritz, meldeten sich in der Krise lautstark zu Wort. Sebastian Fleischer ist es wichtig, möglichst vielen verschiedenen Menschen eine Stimme zu geben.
Markus Kupferblum, den Theatermacher, Clara Lucia, die Singer-Songwriterin und dann noch einen Schauspieler in Salzburg und habe die halt sozusagen nach ihren ganz konkreten Erfahrungen, Situationen gefragt. Aber es ist natürlich mühsam, weil man die Leute nicht treffen kann und die sozusagen auch wenig Möglichkeiten haben, wenn sie nicht ein großes Forum haben, sich zu Wort zu melden. Also das war schon eine recht aufwendige Arbeit auch, ja, aber schon auch wichtig. Nicht nur die, die am lautesten sind, zu Wort kommen zu lassen, auch natürlich, und sie haben wichtige Dinge gesagt, aber da schon ein bisschen die zu Wort kommen zu lassen, die auch so im Hintergrund stehen ein bisschen. Ja.
Sebastian Fleischer ist Vater von 2 kleinen Kindern, für die er sich gerade eine Familienzeit nimmt. Er ist nun 4,5 Monate in Karenz und wird Anfang Jänner in die Ö1 Kulturredaktion ins ORF Funkhaus zurückkehren. Auch in unserem nächsten Beitrag bleiben wir im Funkhaus, wechseln aber das Ressort. Die Wirtschaft zieht sich wie ein roter Faden durch den Lebenslauf der Journalistin Esther Mitterstiller. Genauer gesagt, das Schreiben über eben diese, also der Wirtschaftsjournalismus. Die gebürtige Südtirolerin hat unter anderem als Redakteurin bei den Dolomiten in Bozen gearbeitet, beim Standard in Wien und als Chefredakteurin beim Wirtschaftsblatt und später bei News. Anfang 2019 wechselt sie aber von Print zu Radio und übernimmt die Leitung des Wirtschaftsressorts, der ORF Radioinformation. Thomas Winkelmüller hat mit Esther Mitterstiller über ihre Faszination für die Wirtschaft gesprochen und sie gefragt, wie es war, das Radiohandwerk quasi neu zu erlernen, denn Erfahrung mit dem Radiomachen hatte die langjährige Printjournalistin anfangs nur in Grundzügen.
Ganz am Anfang, wie ich in Bozen war, habe ich so eine 13-Minuten-Sendung in der Früh moderieren dürfen, so wie andere Printkollegen auch. Aber das richtige Radiogeschäft habe ich hier erst lernen müssen im Funkhaus. Das war am Anfang schon eine große Herausforderung und auch eine große Änderung vom Technischen her. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich finde das ganz toll. Und auch, dass man halt relativ schnell und geschwind Geschichten machen kann und erledigen kann. Wurscht, wo du bist, du hast das kleine Aufnahmegerät mit und das finde ich ganz spannend. Und das Schneiden, am Anfang habe ich mich auch ein bisschen gefürchtet davor. Und auch das macht mir mittlerweile sehr viel Spaß.
Bleibt als Ressortleiterin eigentlich Zeit, um selbst Beiträge zu gestalten?
Im normalen Geschäft ist das weniger der Fall, das stimmt. Ich mache größere Interviews oder ich mache Analysen. Aber die Corona-Zeit hat mich technisch wahnsinnig weitergebracht, weil ich habe es so gemacht, dass ich als Ressortleiterin, wir haben die Teams gesplittet und ich habe dezidiert gesagt, in der Zeit, in der ich Homeoffice habe, mache ich Geschichten. Und ein anderer Kollege hat einfach übernommen. Und der hat dann nicht gesagt, darf ich dich einteilen? Und ich sage, ja, ich bitte darum. Dann habe ich halt gesagt, da ist mich halt nicht gerade bei denen Geschichten ein, wo ich ganz, ganz schnell sein muss, weil da schwitze ich dann wirklich. Ich bin da sehr weit gekommen mit dem. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nur im normalen Fall jetzt wieder, wo ich fix da bin, man hat halt leider sehr wenig Zeit. Aber für ein Morgenjournal einmal zwischendrin eine Geschichte zu machen, das geht schon.
Radiojournalistinnen und Journalisten würden viele Fakten in kurzer Zeit zusammentragen müssen. Sie würden bereit sein müssen, ständig dazuzulernen. Ein Vorteil, das Mitterstiller nicht mehr hören kann, ist, dass Wirtschaftsjournalismus bei manchen Berufseinsteigern als zu trocken und kompliziert gilt.
Kompliziert ist Journalismus, egal ob es Wirtschaft, Politik oder sonst was ist, immer nur dann, wenn sich Journalistinnen und Journalisten nicht die Mühe machen, sich einzuarbeiten und Eindrücke, die man hat, das Wissen, das man hat, dann auch in geeigneter Form wiederzugeben. Sicher, manche Leute haben Angst vor Wirtschaftsjournalismus, weil sie glauben, Hilfe, da sind viele Zahlen oder was immer, das ist überhaupt nicht so. Das sind wenige Zahlen, wenige Kennzahlen und die muss man halt beherrschen, das lernt man sehr schnell.
Ist als Basis also ein Wirtschaftsstudium notwendig? Esther Mitterstieler hat selbst kurz überlegt, sich aber doch für Literatur und Philosophie sowie Zeitgeschichte entschieden. Als Stolperstein hat sich dieser Karriereweg nicht erwiesen.
Ich glaube, dass man jedenfalls etwas studiert haben sollte. Ich glaube, dass Praxis sehr, sehr viel zählt und dass man einfach lesen muss. Und man muss auf Fortbildungen gehen. Also ich habe zum Beispiel Bilanzlesen gelernt in einigen Fortbildungen, die mir der Standard dann empfohlen hat und wo ich hingehen konnte. Also wo man das einfach lernt. Es gibt jetzt auch einen APA-Wirtschaftslehrgang mittlerweile, das hat es damals nicht gegeben. Da ist man selber gefordert, man muss sich da einfach auch selber fortbilden. Wenn man das macht, ist das super, weil nur aus einem Studium heraus kannst du das sowieso nicht alles. Weil wenn ich Volkswirtschaft studiere, dann lerne ich auch nicht Bilanzlesen. Ich glaube sowieso, dass es gut ist, wenn jemand im Journalismus verschiedene Materien sich anschaut. Am besten, man fängt in der Chronik an, da lernt man einfach das Geschäft. Das habe ich auch so gelernt.
Und am Ende des Tages zähle ohnehin etwas anderes am meisten.
Ich finde, das Wichtigste ist, dass jemand recherchieren lernt. Da ist fast egal, welches Studium er macht. Er muss recherchieren lernen.
Aber recherchieren zu welchen Themen? Geben würde es genug, auch jenseits der immer wiederkehrenden Geschichten.
Ich habe zeitweise viel über Finanzen gemacht, aber irgendwann denkt man sich halt auch, man weiß, wie das alles funktioniert. Deswegen, das interessiert mich dann mehr jetzt, wenn ich sage, okay, das ist die große tschechische Beteiligung an den Casinos Austria. In dieser Form interessiert mich das jetzt eigentlich mehr, weil ich sage, da kann ich mehr rausholen und auch den Leuten das besser beibringen. Das war ja eigentlich mein Animo auch, warum ich dann diesen Job dann machen wollte und will, dass man Menschen sagt, schaut, Wirtschaft ist nichts Böses an sich oder ist auch vor allem auch nichts so Schwieriges, sondern es ist die Grundlage, dass man einfach die Welt besser versteht, das Gefüge.
Wer Journalistin oder Journalist die Welt verstehen und erklären möchte, für die oder denjenigen hat Esther Mitterstieler folgende Tipps.
Im Wirtschaftsjournalismus ist am Anfang relativ klassisch, dass man sozusagen versucht, den jungen Kolleginnen und Kollegen, sagen wir unter Anführungszeichen, einfachere Geschichten zu geben. Tourismus, Gastronomie. Nicht, dass die jetzt einfacher wären, ja, aber es ist schon fürs Reinkommen. Ich kann jetzt sagen, jetzt schaust du die Bankbilanz an. Das geht einfach nicht. Ich glaube, damit kann eh jeder was anfangen. Ich meine, ein Glasl trinken geht eh jeder auch einmal am Abend. Das interessiert ihn schon vielleicht, wie es dem Wirten ums Eck gerade geht. Was ich immer sehr gut finde, ist, dass man sich auch selber Themen überlegt. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn jemand einfach sich so richtig reinhaut und einfach versucht. Und da wird auch nicht irgendwie gelacht oder gesagt, nein, das ist keine Geschichte, sondern das gefällt mir, weil man sieht, dieser Mensch setzt sich damit auseinander.
Mitterstieler erzählt von zwei jungen Kolleginnen, die als Praktikantinnen angefangen haben und inzwischen fest in der Redaktion verankert sind. Der Ressortleiterin ist es wichtig, auf ihr Team einzugehen.
Ich versuche schon, so viel wie möglich zu diskutieren, weil ich einfach finde, dass die Geschichten besser werden. Das finden wir im Team alle im Übrigen, weil jeder immer irgendwas Gutes beitragen kann. Da reicht auch nicht der Chef oder die Chefin, weil je mehr Menschen miteinander nachdenken, umso besser wird's. Und ich glaube, wenn man sowas sieht, dann mag man den Job umso lieber.
Mitterstieler rät Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten, auch hartnäckig zu bleiben und sich möglichst breit aufzustellen.
Man sollte nicht unbedingt immer nur denken, man muss alles im ORF machen. Es gibt auch andere Medienunternehmen in dem Land und ich glaube auch, dass man, gerade wenn man jung ist, ganz viel lernen kann, viel schneller Dinge auch machen kann. Dinge wie, wo auch Zeitungen mittlerweile super drauf sind und der ORF kann das ja rein leider aus rechtlichen Gründen nicht mit diesen ganzen Geschichten, Video im Internet. Ja, da kann man so Clips machen, lauter Dinge, wo ich sage, ich mache nicht, wenn ich jung bin, Fernsehen oder Radio für die Alten, sondern wirklich für meine Zielgruppe, die Jungen sind, die in meinem Alter. Und da, glaube ich, hat der ORF einfach totalen Nachholbedarf. Aber auch, weil er eben diese rechtlichen Bürden hat. Nicht? Das wäre schon ein Tipp, dass man sich nicht nur auf ein Unternehmen fokussiert, sondern sagt, rein in den Markt.
Worauf also noch warten?
Wussten Sie, dass es anglikanische Katholiken gibt? Diese sind von der anglikanischen Kirche zur katholischen übergetreten, feiern ihre Gottesdienste aber weiterhin nach anglikanischem Ritus. Auch ihre konvertierten Priester müssen sich, sofern sie bereits verheiratet waren, nicht scheiden lassen und leben damit nicht nach dem Zölibat. Daniel Seeper vom Institut für Liturgiewissenschaften der Universität Wien befasst sich in seinem neuen Buch »United, not absorbed«, vereint, nicht absorbiert, mit diesem Phänomen. Im Beitrag von Udo Seelhofer erklärt der KMA-Absolvent zunächst, wie er auf dieses Thema aufmerksam wurde.
Mich hat fasziniert, dass man katholisch sein kann und gleichzeitig aber eine andere Liturgie als den römischen Ritus verwenden kann. Und im Laufe meines Theologiestudiums bin ich dann irgendwann einmal darauf gestoßen, dass es nicht nur Ostkirchen gibt, die ihre Liturgie in der katholischen Kirche pflegen dürfen, sondern dass es auch sogenannte Westkirchen gibt, also Anglikaner, die ihre anglikanische Liturgie in der katholischen Kirche verwenden dürfen.
Das Interesse sei weiter gewachsen. Seper entschloss sich, seine Diplomarbeit und schließlich seine Dissertation darüber zu schreiben. Einige Jahre lang erforschte er Liturgie und Geschichte anglikanischer Katholikinnen und Katholiken. Die Dissertation wurde nun in Buchform veröffentlicht.
Diese Wendung United not absorbed, also vereint, aber nicht absorbiert, das geht zurück auf einen Benediktiner, der Anfang des 20. Jahrhunderts diese Idee schon hatte, in Bezug auf eine Einheit mit den Anglikanern. Also da ging es um eine volle Einheit mit der ganzen anglikanischen Gemeinschaft. Und da war schon seine Idee, eine Einheit zu schaffen, die Anglikaner in der katholischen Kirche sichtbar bleiben lässt.
Aus diesem Grund begannen die konvertierungswilligen Anglikaner Verhandlungen mit dem Vatikan und Bischöfen, vor allem aus den USA, erklärt Seper. Bei diesen Verhandlungen wurden auch Ausnahmeregelungen für die Priester beschlossen, die auch bereits geschlossene Ehen betrafen.
Es war ihnen möglich, auch als verheiratete Männer sozusagen in der katholischen Kirche dann als Priester zu wirken. Was allerdings nicht möglich ist, wenn jetzt ein anglikanischer Laie zum Beispiel katholisch wird und in der katholischen Kirche ist und in ihm dann der Wunsch, Priester zu werden, heranwächst, dann wäre es für ihn nicht möglich, dass er als verheirateter Christ Priester werden kann. Also sozusagen, diese Ausnahmeregelung gilt nur für jene anglikanischen Geistlichen, die schon verheiratet waren.
In Österreich gibt es zwar mit der Christ Church eine anglikanische Glaubensgemeinschaft, aber keine anglikanischen Katholiken. Diese seien vor allem in jenen Ländern stark vertreten, in denen es eine große anglikanische Kirche gäbe.
Diese Anglikaner, die katholisch geworden sind, das trifft man vor allem dort an, wo die anglikanische Gemeinschaft stark vertreten ist. Also natürlich im Ursprungsland, also in England, dann auch in Amerika und auch in Australien, Kanada. Also sozusagen in Ländern, in denen die anglikanische Gemeinschaft groß ist, dort gibt es dann auch Anglikaner, die den Wunsch hatten, katholisch zu werden.
Die anglikanische Gemeinschaft zeichne ihre große Bandbreite aus, sowohl theologisch als auch strukturell.
Da kann die anglikanische Kirche in Afrika, in einem afrikanischen Land oder in Australien oder in Kanada relativ unterschiedlich sein von der Church of England in England eben. Aber es gibt da so einen, der Erzbischof von Canterbury in England, der ist sozusagen ein Einheitsprinzip auch, aber der hat zum Beispiel nicht die gleichen Rechte wie der Papst in Rom.
Das bedeutet, dass die anglikanischen Kirchen loser miteinander verbunden seien als die katholischen und sich oft durch große Unterschiede auszeichnen. Als Beispiel nennt Seper die Anglikaner in den USA.
Dieser Teil der anglikanischen Gemeinschaft nennt sich dort auch Episcopal Church. Also sie haben dort auch, setzen auch andere Schwerpunkte. Das hat auch geschichtliche Gründe. Also sozusagen, als sich Amerika von England auch als Kolonie getrennt hat, hat sich auch die Kirche, die von England nach Amerika gekommen ist, auch getrennt und hat ein Eigenleben entfaltet. Aber in dieser amerikanischen, anglikanischen Gemeinschaft, da ist sozusagen als erstes auch der Wunsch entstanden. Und da in den 1980ern sind auch die ersten Pfarrer und Priester und Gläubige dann auch katholisch geworden und haben sozusagen die Basis dafür gebildet, was dann später weltweit auch wurde.
Ein wichtiges Buch für die anglikanischen Katholiken ist das Book of Divine Worship.
Ja, das Book of Divine Worship, das ist dieses liturgische Buch, das ich auch im Speziellen untersucht habe in meiner Dissertation und das eben anglikanische liturgische Praxis, Traditionen in die katholische Kirche einbringt. Das ist entstanden eben in den 1980er Jahren und wie der Name schon anklingen lässt, es gibt in der anglikanischen Gemeinschaft eben als einen weiteren Einheitspunkt ein einheitliches Gebetsbuch, das sogenannte Book of Common Prayer. Auf diesem Buch, auf dem Book of Common Prayer von 1979, das eben in der amerikanischen Episcopal Church verwendet wurde, basierte dann das Book of Divine Worship. Also im ersten Teil des Namens zeigt sich diese Tradition des Book of, spiegelt also die anglikanische Tradition wider. Und der zweite Teil des Namens verweist auf die katholische Kirche, und zwar auf die Gottesdienstkongregation, im Englischen eben Congregation for Divine Worship, die hier mitgewirkt hat und die dieses Buch ermöglicht hat.
Im Grunde genommen habe man die anglikanische Liturgie mit nur leichten Änderungen übernommen. Das Book of Divine Worship sei auch für die katholische Kirche wegweisend.
Dieses Book of Divine Worship, das wurde in den 1980er Jahren ermöglicht und es war wichtig, dass zum ersten Mal eigentlich mit diesem Book of Divine Worship liturgische Traditionen aus einer reformatorischen Gemeinschaft in die katholische Kirche aufgenommen wurden. Das war bisher nicht möglich und das war hier eigentlich bahnbrechend. Ja.
Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.